18. historische Zürcher Miniatur, zweiter Teil, Rom 1500. Wir haben den Renwart Göldli verlassen, wo er mit der Tochter vom Schultheiss Seiler von Luzern ein Rendezvous abgemacht hat. Wie abgemacht, gehen die zwei Verliebten in die Grabkille von Petrus und suchen die Seitenkapelle, wo der heiligen Agnes geweiht ist. Die Luzernerin ist eine Gewitzte und kommt pünktlich am vereinbarten Ort an. Der Renwart ist zwar bei Zeiten in der päpstlichen Basilika, hat sich aber nicht zum Voraus erkundigt, in wie vielen Kapelle in welchem von diesen fünf Schiffen die Sant'Agnese verehrt wird. Er entschließt sich, Leute zu fragen, die ihm vertrauenswürdig aussehen. Zuerst haut er einen Kleriker in Amtstracht an. Der sagt nur in einem eigenartigen Latinisch, er komme aus Pest und kenne sich nicht aus. Andere wieder zucken nur die Achseln, reden in einer fremden Sprache, mit der der Renwart nichts anfangen kann, oder kehren ihm einfach den Rücken zu. Er geht vor den Dom raus zu einem Bettler, wo ihm nach inneren gesetzteren Eindruck macht. Der liert ab seinem Beistumpf einen schäbigen Lumpen und führe kommt schwarz und braun mit grünen und blauen Schlirken, eine köckerige Wucherung und mit drin etwas Gelgraus, wo könnte ein Knochen sein und in die Nase sticht ein fauriger Gestank. Wortlos streckt der Bettler dem Renwart die hohle Hand her, nimmt das Almosen und redet dann drauf los, dass die italienische Silbe nur so abrasselt. Kaum hat er angefangen, steht ein ganzer Schwarm von verlumpten, verkrüppelten Gestalten mit eingefallenen Backen und mageren Ärmen ums Ume. Die behauptet, sie wisse es besser, ein bringt sie vor die andere, näher und näher an Renwart an, bis der verwirrte Basilika flüchtet. Er läuft jetzt mit raschen Schritten aufs Gratwohl in eins von diesen Seitenschiffen und bald rennt er dort verzweifelt von Kapelle zu Kapelle, bis ihm in den Sinn kommt, er sei doch an einer Heiligen durchgekommen. Die könnte noch die Rechte sein, ist aber nichts. Jetzt sieht er von weitem eine weibliche Gestalt. Von hinten sieht sie aus wie sein Luzerner Schatz. Er rennt ihr an und hat sie getoschen. Kopflos stürmt er durch die heilige Halle, verwickelt sie dabei in Pilgergruppen, wo nicht präzise sich in ihrer frommen Andacht stören lassen von so einem Stürmi. Es kommt zu einem Auflauf, zu lauten Worten, zu Rufen nach Ruhe. Unterdessen hat die Schultheisse Tochter am Altar von der heiligen Agnes genug Gebet um Erhörung von ihrem Herzenswunsch bettet und ungeduldig, ja, bald wütig, dass der Bürgermeistersohn sie deren Weg verschaukle und gewundrig wegen dem Geschrei in so einer heiligen Kirche verlässt sie die Seitenkapelle. Da erkennt sie zmitzt im Menschenhaufen ihren Kavalier, verschuddert und mit schäbigem Gewand, verschwitzt und mit gückelrotem Gesicht. Sie weiss nicht, soll sie noch ganz bös werden bei dem Anblick oder verbarmen haben? Schließlich kann sie nun noch lachen. Im Rennwart seinerseits leuchtet es zwar, wie er endlich gefunden worden ist, schämt sich im gleichen Moment aber bis in den Boden nie, hört immerhin auf Stürmen und stackelt eine Art Entschuldigung, so dass die aufgeregten Pilger sich schliesslich amüsieren über das Liebespaar und sich ihren eigenen Interessen an verlaufen. Die Luzernerin nimmt ihren Junker am Arm, spaziert mit ihm Richtung Ausgang und die bittere Worte klagt sie ihm vor, offenbar sei sie ihm nichts wert, sei es ihm gleich, sie warten lassen und unterdessen der schönen Römerinnen und noblen Pilgerinnen von weiss woher nachgaffen. Da sei halt eine eidgenössische schultheisse Tochter nicht mehr hübsch genug. Und was halt der Amor eine in so einem Fall halt klagen lässt. Er wieder drückt nach Kräften seine Verzweiflung aus, schildert seine Irrfahrt wie einen zweiten Sindbad, beteuert, vor lauter Suche sei er blind gsi für andere Schöne und schwört, für ihn gäb's auf der ganzen Welt keine schönere, gescheitere, liebere und überhaupt ersehntere als eben die an seinem Arm. Nach einer heissen Umarmung und vielen Küssen machen sich die zwei auf den Weg zu der Kirche Santi Lorenzo e Stefano, gehen den Rost besichtigen, wo der heilige Lorenz Naleptik drauf oben brötelt worden ist. Ein bisschen daneben staunen die beiden in stiller Andacht vor einem gläsigen Kästchen. Dort drin liegt, verziert mit Gold und Edelsteinen, in Samet eingewickelt, ein verdorrter, brünlicher Mannenkopf. Das ist im Hannes im Täufer seine, wo ja der Herodes auf Wunsch von der Salome hat abhauen lassen. Nach ihrem frommen Gebet werden sie vom Priester in die Sakristei geführt und dort dürfen sie für wenig Geld in die Kasse vom San Lorenzo und vom San Giovanni Battista je einen Ablass kaufen. Am 24. Dezember 1500 läutet Rom schon seit der Morgendämmerung alle Glocken das alte anderthalb Kirchenjahrtausend aus. Der heilige Göldli hat können, dank seiner guten Beziehungen zum Vatikan, sei es als ehemaligen eidgenössischen Gesandten, sei es über seinen Sohn Roland, für die Feierlichkeiten ein paar Plätze mit Sicht auf Porta Sacra reservieren. Wir müssen aber schon am Vormittag um 10 Uhr persönlich dort sein, sonst können wir nicht garantieren, dass die Plätze noch frei seien. Der Kasper verzichtet zugunsten von Schultheissen Seiler ihrer Tochter. Er hat keine Lust, den Weg lang auf den Papst zu warten und dann auf so einen. Also macht sie den Vater Heiri mit dem Rest von seiner Familie und dem Gast lang vor den Zähnen und ausgerüstet für die lange Warterei auf den Weg zur Basilika. Sie sind keinen Moment zu früh aufgebrochen und kämpfen sich mit Mühe durch das Gewühl aus Pilgerströmen, wo das gleiche Ziel anstreben, Schlachtenbummler, von anderen heiligen Städten angehen und Händler und Bettler, wo die Gelegenheit zum Verdienst benutzen. Schon weit vor St. Peters Grabkille wird es ganz eng durch die elenden Gestalten durch die gelähmten, amputierten und kranken, vollen violetten Pusteln und stinkigen, eiterigen Bückel durch die armen Menschen durch, die hoffen, dank der Berührung mit dem heiligen Vater, wundersam gesund werden können und wo neidig auf die eleganten Herrschaften schauen und ne böse Verwünschungen anrufen, ja, sie sogar an Kleidern zehren und Almose fordert. Zum Glück versteht die Dame nicht Italienisch und haben die drei Herren Schweizer Dolch und Schweizer Degen am Gurt, um sich, falls nötig, Respekt und Abstand verschaffen. Es ist noch lange nicht 10, wo sie vor einer Ad-Hoc-Tribüne ankommen und sie können bei einem päpstlichen Halbardier, übrigens einem Eidgenoss, anmelden. Der geht ihren Namen einem geistlichen Würdenträger melden, kommt dann aber zurück mit dem Bescheid, es sei bereits ein heiliger Göldli, ein Pater mit zwei Buben auf den reservierten Platz und drum müssen noch drei von der Gesellschaft verzichten. Der Vater Göldli geht einmal mit dem Rennwart und dem seinem Luzerner Gast voraus schauen, wer sicher freche sich da reindrängen. Er staunt nicht schlecht, wo er seinen ausserehelichen Sohn Heinz entdeckt, der Schandfleck von der Familie, wo Zentumen als Lindener Promptuar und Kegelfabrikant verrufen ist. Wo der Erzeuger sieht, dass schon ringsum ein Eidgenossen Platz genommen haben, es scheint, die Organisation hat darauf geschaut, dass die Eidgenossen benannt gesetzt werden, beherrscht er sich gerade noch und lediglich: Was fällt dir eigentlich ein, so einfach auf meine Plätze herhocken? Muss er gleich noch dem missratenen Pastor zubefzigen. Gerade auch wegen schuldheissen Töchterli ist ihm die Sache furchtbar peinlich. Doch sein Kegel geht seelenruhig zurück. Ich bin ja dein Sohn so gut wie die anderen, auch wenn du meinst, du brauchst mir kein Vater sein. Das ist nun allerdings eine bodenlose Frechheit. Haben doch dem Heinz seine Entgleisungen, der Bürgermeister Göldli, schon viel Geld und Ärger gekostet. Schon steht der Rennwart vor seinem Halbbruder an, zieht seinen Degen halb zur Scheide raus. Da hebt ihn seine Begleiterin zurück und der Heiri Walder, der ganz in der Nähe sitzt, vermittelt: Wir können doch alle ein bisschen zusammenrücken, dann haben wir sicher Platz. Am Heinz seine Buben kann man notfalls auf die Schoss nehmen. Schon geht dann der Rennwart, der sich ein bisschen voreilig hat wollen, in Szene setzen, geht den Rest der Familie holen. Der Mutter Göldli gibt's schier einen Schock, wo sie von all diesen Stiefsöhnen, die er dem angezeugt hat, ausgerechnet der Grassli Heinz sieht. Wie der ausgerechnet auf die nette Luzernerin einschwätzt, wo sich doch so eine hoffnungsvolle Verbindung zu dieser schuldheissen Familie anbahnt hat. Sie jedenfalls nimmt möglichst weit weg von dem vergratenen geistlichen Platz. Allmählich fühlen sich Drang und am 10 hat man jetzt wirklich keinen weiteren Gast mehr können reindrücken. Bis Mitternacht hat man auch lange Zeit für allerhand Gespräche. So erzählt der Rennwart von den Reliquien und Ablässen, die er günstig hätte können posten. Der Heiri Walder, ein Vater aus einer Zürcher Apothekerfamilie, hat da allerdings eine eigene Meinung. Das ist doch alles Psis. Man glaubt nicht, was alles in dem Rom versammelt ist. Da die heilige Lanze, wo Christus damit die Zeiten gestochen hat, dort das Tuch von der Veronika, wo die Frau dem Jesus angeboten hat und x Stück Holz und alle Seelen vom Erlöser im Kreuz sind. Darüber grinsen doch die Römer bloß noch. Sie erzählen, nicht einmal 6 Paar Ochsen könnten einen Wagen ziehen, einen Wagen voll von diesen Holzstücken. Und der Jörg Göldli lacht: Da stellen sie doch in San Giovanni in Laterano eine ganze Stegen aus und gehen an, auf der sei der Christus nach Golgatha geführt worden. Jetzt kann man dort auf den Knien raufkriechen und wer auf jedem Tritt das Vaterunser betet, kommt ebenfalls einen billigen Ablass über. Dagegen findet Dietrich Freuler, ihr lacht jetzt über derige Brüche, aber dass etwas dabei ist, eine heilige Kraft, das stimmt eben doch. Es passieren immer wieder wahre Wunderheilige um die Reliquie herum. Nicht umsonst kaufen alle Fürsten und Könige die berühmtesten und bewährtesten heiligen Teile auf. Das stimmt, sagt darauf der Urner Sepp Wohlleb. Mit eigenen Augen habe ich das Einsiedeln ganze Wand voll von Tiefhelgen gesehen, von wunderbar geretteten und geheilten Leuten. Gerade auch von Urner, die ich ihn auch selber kenne. Seiner Begleitung erklärt der Anwart, der Sepp sei ein Vetter vom Heiri Wohlleb, von seinem Winkelried von Frau Stenz, dem Held, wo der Umgehungstrupp hoch über den Reuenberg geführt und sich im Kampf für Kameraden geopfert hat. Während dem Privatgespräch erinnert Vrene Reischacher Göldli an alle die Wunder, die überhaupt jetzt so häufig und bald überall vorkommen. Das muss etwas bedeuten, dass jetzt so viele Kreuze erscheinen, an Mauern, auf Gewänder, ja sogar auf der Haut von Menschen. Ich selber habe auch ein derartiges Kreuz gesehen. Ganz deutlich habe ich es erkennen, wo mir meine Nachbarin an ihrem Mantel zeigt. Das mag sein, wie es will, meint darauf der Heiri Walder. Aber als Bader weiss sie sicher, dass es heillos schwierig ist, zu erkennen, was wirklich hilft. Ob jetzt jemand gesund worden sei, wegen einem neuen Tränkli, wegen einer Diät, wegen Schröpfen oder wegen Knochen von einem Heiligen, den er angebetet hat, sicher weiss das nur unser Herrgott. Der Heinz Göldli lacht, wenn etwas sicher nicht heilig ist, da zu Rom, dann sind's Pöpst. Ömmel der jetzt. Wieso? Wollen verschiedene wissen. Und was jetzt der wieder auflötigst muss rauslassen, ärgert sich Mutter Göldli, wo sie muss hören. Der Alexander Borcia hat ein Puschle-Kind, mehr oder weniger heimlich, hat das manche Kleriker, ich selber ja auch. Aber er macht seinen Sohn Cesare Kardinal, wo der noch im zarten Alter von 16 ist. Ein Gelächter und durcheinander Ruf unterbrechen dem Heinz seinen Bericht. Ist nicht möglich. Ist der Bube so ein Frömmler? Der kommt doch noch gar nicht raus. Bis der lustige Pater weiterfährt. Der Cesare ist ja gar nicht Kardinal geblieben. Mit heilig-väterlichem Dispens zieht er den Kardinalspurpur ab und stellt sich zuvorderst an das Heer, geht Länder erobern, bis ihm das Geld ausgeht. Aber das ist noch nicht einmal der Gipfel. Für was braucht echt der Papst Alexander all das Ablassgeld? Wir schauen von einem ratlosen Gesicht zum anderen. Es fallen Vorschläge wie für einen neuen Petersdom, für seinen Hofstaat, für alle die Maler und Bildhauer. Aber der Heinz Göldli lacht. Für sein Cesare seine Kriegskasse. Jetzt redet alle zusammen durcheinander. Die einen empören sich über den Heiligen Vater, die anderen über den Pater Göldli, der in Gottes lästerliche Scherz mache. Die dritten glauben jetzt gar nichts mehr. Unser älterer Bündner, wofür der Bischof von Chur schon wiederholt in Mailand und Rom als Gesandter war, ganz ruhig Bestätigung gibt, Momol, das stimmt. Nicht nur wird manchmal geschwätzt in diesen vielen Stunden bis gegen Mitternacht, allbot hört man die melodischen Rufe von Händlern, die ihre Ware anpreisen, allerhand Pachnigs, Süßes, auch mit Gemüse und Fleisch, verschiedene Wein und sonst Getränke, aber auch Heiligenbildli und Figürli. Der ehemalige Tagsatzungsbot offeriert denen nur, die er kennt, einen Trunk. Schliesslich ist man nicht vergebens der Reichgöldli von Zürich. Dazwischen treten Musiker auf und Gaukler. Jedenfalls wird es einem nicht langweilig, bis man endlich eine feierliche Musik in gemessenem Tempo hört näher und näher kommen. Posaunen, Schellen und Pauken. Aber bald wird auch der geistliche Chorgesang deutlich, wo sie begleitet. Jetzt sieht man einen rötlichen Schein von Hunderten von Fackeln und Laternen und schmeckt den Duft von Weihrauch aus diesen goldigen Fässli, wo Geistliche in pompösem Ornat schwingen, angeführt und umgeben von einem Trupp Halbardier, wo auf der Strasse Unzimperli Platz machen. Hinterdrein tragen vier Ordensleute ein riesiges Holzkreuz. Andere wieder trägt den Wald von Fahnen mit Darstellungen von der Jungfrau Maria, Christus und vielen Heiligen. Wo die Vordersten vor den heiligen Pforten angekommen sind, macht die Prozession Halt und verteilt sich zum Spalier auf beiden Seiten der Strasse. Rechts und links vom Eingang lodert jetzt blendige Flamme je aus einem breiten Becken voller Harz und beleuchtet die Porta Sacra mit hellem Schein. Zmitz durch das Spalier auf der Strasse tragen vier Würdenträger hoch auf ihre Schultern einen Thron mit dem Papst. Sein reiches Gewand voller Gold und Juwelen und seine Tiara, die dreifache Krone, spiegelt die vielen Fackeln und Laternen, das nur so glitzert und funkelt. Von so hoch oben ab rührt der Heilige Vater persönlich Münzen, die sind speziell für den Anlass prägt, ins Volk, und alle Siechen und Krüppel reissen sich drum, zum wenigstens eine indirekte Berührung mit dem Oberhaupt der Christenheit können ergattern. In angemessenem Abstand vor der Pforte setzen die Träger den Thronsessel langsam an den Boden ab. Der Heilige Vater erhebt sich und schreitet zur Porta Sacra. Ein Kardinal in goldübersätem Purpur reicht ihm einen riesigen Hammer, der nur so glänzt und blitzt. Musik hört auf. Die Stille verdrückt einem schier einen Moment lang und man merkt erst, dass man das pausenlos Ausläuten vom alten Kirchenjahr mit allen Glocken von ganz Rom gar nicht mehr geachtet hat. Da lupft der Papst seinen Hammer hoch auf und lässt ihn mit drei tönenden Schlägen aufs Türli schmettern. Das geht wie von selber auf. Und wieder läutet alle Glocken. Dazu erhebt sich ein gewaltiger Gesang. Das heilige Jahr 1500 nach Christi Geburt ist vom Papst Alexander VI. Aus der Familie Borgia eröffnet worden. In der Gaststätte Spadadoro nimmt man Abschied und aus Eilers schlönt der Weg über die Alpen ein, während die Familie Göldli noch einen Abstecher über Mailand geplant hat, wo für etwa einen von Söhnen allweg ein Offiziersposten zu ergattern wäre. Der Luzerner Schultheiss lässt sich's nicht nehmen, seine Zürcher Bekannten herzlich zum Besuch am Vierwaldstättersee einzuladen. Und besonders die Frau Seiler kann im Rennwart nicht genug wiederholen, wie willkommen er als Gast wäre in ihrem Heim. Soweit die 18. historisch Zürcher Miniatur. Später geht es weiter mit der 19. Haus Reuscht, 1509.